Stellen wir uns mal vor, dass in Bern eine Hall of Fame für berühmte Schweizer Persönlichkeiten gebaut werden soll. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll denn dort geehrt werden? Wer hat's verdient? Wer hat so herausragende Leistungen gebracht oder ist international zu so einem Bekanntheitsgrad gekommen, dass er Teil von so einer Ruhmeshalle sein muss? Ich habe im Internet mal eine Liste gefunden mit den 20 berühmtesten Schweizer Persönlichkeiten und ich habe mal ein paar davon rausgesucht für heute Morgen. Was denkt ihr, wer steht ganz oben auf der Liste als bekannteste Schweizer Persönlichkeit? Ja, der Roger. Wer sonst, oder? Roger Federer, der steht ganz oben. Den zweiten Platz hat interessanterweise jemand belegt, der aus dem Bereich Musik kommt. Wer könnte das sein? Ja, DJ Bobo. Auch wenn er seine Glanzzeiten vor 25 Jahren hatte, der ist immer noch ganz oben zu finden. Die nächsten beiden sind Schauspieler. Wer kennt die? Ja, hey, ihr seid super. Bruno Ganz, Ursula Andres, das erste Bond-Girl. Die beiden sind dort auch zu finden. Dann der Bereich Literatur ist auch vertreten. Wer kennt die? Ja, Max Frisch ist knapp daneben. Es ist Friedrich Dürrenmatt, richtig. Und? Ja, Johanna Spyri. Heidi, richtig. Und der Nächste, der hat eine bekannte Organisation ins Leben gerufen. Richtig, Henri Dunant, Rotes Kreuz. Und zu guter Letzt, eine Frage, die jetzt die Lehrer wahrscheinlich beantworten können. Wer ist das? Pestalozzi. Ihr seht, eine Hall of Fame, die gäbe es in allen möglichen Bereichen des Lebens. Sport, Wissenschaft, Kunst, Kultur. Und es gibt sie eben auch in der Bibel. Natürlich heißt sie in der Bibel nicht so, aber wenn man mal im 11. Kapitel vom Hebräerbrief nachliest, da finden wir auch eine Liste mit herausragenden biblischen Persönlichkeiten. Und in dieser aktuellen Predigtreihe, die wir heute starten, damit werden wir uns mit einigen von denen in den nächsten Wochen noch näher auseinandersetzen. Heute geht es um die Rahab. Und wir erfahren im Text, warum sie in dieser besonderen Ruhmeshalle aufgeführt wird. In Hebräer 11, Vers 30 und 31 heißt es: Allein der Glaube des Volks Israel war es, der die Mauern von Jericho einstürzen ließ, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Um in eine weltliche Ruhmeshalle aufgenommen zu werden, da braucht's herausragende Leistungen. Bei dieser Liste, da zählt nicht die Leistung. Da geht's zuallererst, wie wir auch in diesem kurzen Textabschnitt lesen können, um den Glauben. Es geht ums Vertrauen auf Gott. Und aus diesem Glauben heraus, so erfahren wir hier, da hat das Volk Israel gehandelt. Sie sind mit Posaunen um die Stadt gezogen und haben dann erlebt, wie Gott gehandelt hat, wie Gott eingegriffen hat und die Mauern eingestürzt sind. Und auch aus diesem Glauben heraus war Rahab bereit, ihr Leben zu riskieren, um die Späher zu verstecken, da hat sie gehandelt, und sie durfte eben auch erleben, wie dadurch letztlich Gott wiederum gehandelt hat und ihr eigenes Leben gerettet wurde. Wenn du jetzt die Geschichte von der Eroberung von Jericho im biblischen Buch Josua kennst, ist die Gefahr jetzt an der Stelle schon da, dass man sagt, ja, ist schon noch eine eindrückliche Geschichte, aber ich weiß ja, wie es ausgegangen ist, von dem her ist dieser Abschnitt aus dem Hebräerbrief jetzt nicht so spektakulär. Und deswegen dachte ich, ich schaue mir mit euch heute Morgen mal die Vorgeschichte an. Wir fangen mal an im ganz normalen Alltag, bevor dieser große Glaubensschritt kam. Es ist ja schon noch eine spannende Frage. Was hat einen Heerführer wie den Josua dazu bewegt, vor seine Männer zu stehen und zu sagen, vergesst die Katapulte, wir brauchen auch keine Rammböcke und Belagerungstürme. Leute, wir nehmen jetzt die Trompeten und wir ziehen in den Krieg. Wieso macht er sowas? Das macht sonst niemand. Oder was hat eine Prostituierte dazu bewegt, dass sie ihr Leben riskiert für zwei potenzielle Kunden, die sie noch nicht mal kennt? Wir fangen mal an im Alltag. Und ich behaupte, diesen großen Glaubensschritten, die wir im Hebräerbrief nachlesen können, gingen kleine Glaubensschritte voraus. Und einer dieser kleinen Glaubensschritte könnte sein, Glauben heißt, meinen Verstand gebrauchen. Wir springen jetzt zurück ins Buch Josua. Und ganz am Anfang im Buch Josua erfahren wir, dass der Mose, diese große Führungsfigur vom Volk Israel, gestorben ist und jetzt Josua in diese riesengroßen Fußstapfen treten soll. Und Gott gibt ihm auch schon gerade zum Anfang seinen ersten großen Auftrag. Und dieser Auftrag stellt eigentlich nichts anderes wie das komplette Leben vom Volk Israel auf den Kopf. Sie sollen jetzt nach 40 Jahren in der Wüste aufbrechen und das Land Kanaan erobern. Das ist ein Aufbruch ins Unbekannte. Es gilt, die Vergangenheit loszulassen, ungewisse Schritte in die Zukunft zu machen. Und ich glaube, es ist absolut verständlich, dass Josua vor dieser Aufgabe großen Respekt hatte. Ja, und vermutlich sind ihm 1000 Gedanken durch den Kopf geschossen. Ja, mehr noch, er hatte nicht nur Respekt, der Josua hatte Angst. Denn, wenn man mal so das erste Kapitel vom Buch Josua liest, Gott muss ihn ermutigen. Und in diesem kurzen Kapitel ganze 4 Mal, also das sagt schon was aus, wie groß seine Angst war. Und am Ende von diesem ersten Kapitel macht Gott dann diese großartige Zusage, wo er Josua sagt, er kennt den Vers vermutlich, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Der Auftrag für den Josua war jetzt klar. Und er hatte mächtig Angst, aber er konnte diese Angst loslassen, nicht zuletzt wegen der Zusage, wie wir sie hier sehen. Und irgendwie, wenn du so eine Zusage bekommst, da erwartet man doch jetzt, dass es in Kapitel 2, Vers 1 heißt, und er stieg vom Hügel herunter, im Vertrauen auf Gott wagte er das Unmögliche. Er nahm sein Schwert, stürmte mit seinen Männern die Stadt Jericho und Gott schenkte ihnen einen gewaltigen Sieg. Das erwartet man doch jetzt, oder? Tatsächlich steht zu Beginn des 2. Kapitels aber was ganz anderes. Dort steht nämlich, die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn Nuns, heimlich 2 Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Echt jetzt? Da bekommt der Josua so einen Blankoscheck von Gott, wo er sagt, hey, ich bin dabei, ich helfe dir, egal was du tust. Das ist ein Blankoscheck. Und was macht der Josua damit? Er startet eine heimliche Nacht- und Nebelaktion. Sieht so ein vorbildlicher Glaubensschritt aus? Ist das womöglich nicht sogar ein Zeichen des Zweifels oder des Unglaubens, dass er Kundschafter ausschickt, nachdem Gott ihnen doch gesagt hat, ich verspreche euch, dass dieses Land euch gehören wird? Traut der Josua Gott so wenig zu? Warum jetzt diese Heimlichtuerei mit den Spähern? Hat jemand von euch eine Idee? Josua, Speer, Wenn man mal zurückdenkt, so an die Geschichte von Israel. Ein bekanntes Muster. Wieso? Ganz genau. 40 Jahre vorher war Josua einer der 12 Späher, die damals losgeschickt wurden, um das Land auszukundschaften. Und als die zurückkamen, was ist passiert? 10 von diesen Spähern haben dem Volk so eine große Angst gemacht. Oh nein, da dürfen wir auf keinen Fall angreifen, das sind Riesen und so. Dass das ganze Volk unter Mose sich gegen Gott aufgelehnt hat. Was zur Folge hatte? Dass Gott sie bestraft hat und sie für 40 Jahre in der Wüste bleiben musste. Das war die Vorgeschichte. Und dass der Josua jetzt heimlich Kundschafter losschickt, ist auf diesem Hintergrund gar nicht feige, sondern weise, könnte man sagen. Oftmals spielt man ja so ein bisschen Glaube und Wissen und Verstand gegeneinander aus. Aber beim Josua, da kann man so schön sehen, dass beides zusammengehört. Wie zwei Seiten von einer Münze. Das Spurgeon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das war ein großer englischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Und ich liebe den, weil er immer so schön direkt und knallhart die Dinge auf den Punkt bringt. Und das Spurgeon sagt auch, wenn ihr Glauben habt, so braucht ihr darum sicherlich nicht so zu handeln, als wenn ihr den Verstand verloren hättet. Mir scheint, dass der Glaube gesunder Verstand ist, der durch den Geist Gottes erleuchtet wird. Es ist völlig mit dem Glauben vereinbar. Nein, es wird sogar von uns gefordert, in unseren gewöhnlichen Angelegenheiten gesunden Verstand zu beweisen. Oh, wenn die Menschen ihren Verstand ebenso sehr brauchten, wenn sie Gott dienen, als wenn sie nach Geld trachten, wie viel mehr würde in der Gemeinde und in der Welt getan werden? Tolle Worte vom Spurgeon, der das eigentlich wunderschön auf den Punkt bringt, auch die Situation vom Josua. Josua, der vertraut Gott voll und ganz, gar kein Zweifel. Und er benutzt seinen Verstand. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Glauben heißt, kleine Schritte gehen. Nachdem jetzt der Josua von Gott diesen großen Auftrag bekommen hat, da ruft er zuerst die führenden Männer aus den ganzen Stämmen zusammen. Man könnte sagen, sozusagen das Leitungsteam vom Volk. Und er bespricht alles mit ihnen. Und das Leitungsteam sagt, jawohl, wir stehen hinter dir. Grünes Licht. Und da der Josua schon damals den Grundsatz kannte, ohne Mampf, kein Kampf, forderte er sie auch auf, Leute, wir müssen jetzt an Vorräte denken. Und er arbeitet jetzt auch nicht Wochen oder Monate lang irgendeinen Schlachtplan aus. Er setzt eine kurze Frist von 3 Tagen und sagt, okay, 3 Tage Vorräte sammeln und dann geht's los. Und das Volk macht mit. Sie sagen, jawohl, wir stehen hinter dir, wir machen das, was du sagst. Und er schickt Boten aus. 2,5 Stämme haben zu diesem Zeitpunkt ja schon bereits östlich vom Jordan gesiedelt. Und er hat gesagt, hey, ich rufe euch jetzt zu den Waffen. Ihr habt damals Mose versprochen, dass ihr mit uns kämpft, wenn die Zeit gekommen ist. Und diese Zeit ist jetzt. Und auch sie schicken wieder Boten zurück und sagen, jawohl, wir stehen hinter dir. Kann losgehen. Und als seine letzte Maßnahme schickt er eben noch die Kundschafter los, heimlich. Denn für ihn war klar, diese Schlacht um Jericho, das wird die erste in einem langen und in einem beschwerlichen Krieg. Und jetzt braucht er Informationen. Wie stark ist die Festung? Wie ist die Moral von den Leuten? Wie sehen die Zugänge in die Stadt aus? All diese Informationen. Und er schickt die Kundschafter los. Halten wir mal kurz fest. Gott hat dem Josua einen klaren Auftrag gegeben. Und der Josua beginnt im Vertrauen ganz logische kleine Schritte in diese Richtung zu tun. Szenenwechsel. Wir befinden uns auf dem Marktplatz hinter den Stadtmauern in Jericho. Auf Marktplatz herrscht wie immer ein geschäftiges Treiben und unter den vielen Menschen, die da so ihre Einkäufe erledigen, ist auch Rahab, die stadtbekannte Prostituierte. Und egal an welchem Stand sie einkauft, alle reden momentan über ein und dasselbe Thema. Das große Volk auf der anderen Seite vom Jordan. Und sie erfährt bei diesen Gesprächen, dass der Gott von diesem Volk offensichtlich eben diesem Volk vor vielen Jahren schon einen Weg durchs Schilfmeer von Ägypten gebahnt hat. Ja, sie hat aus erster Hand mitbekommen, dass gar nicht weit weg von ihrer Stadt dieses Volk Israel, das mächtige Volk der Amoriter mit ihren Königen Og und Sihon auf der anderen Jordanseite ausgelöscht hat. Das haben die mitbekommen. Und die Menschen, die reden auf dem Marktplatz über diese Geschichten. Und die ganze Stimmung in der Stadt ist angespannt. Die Menschen, die haben Angst. Aber doch, sie fühlen sich im Moment noch einigermaßen sicher. Denn der Jordan, der hat Hochwasser, was eine Überquerung sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich macht zu diesem Zeitpunkt. Und außerdem, und das wissen sie auch, es gibt keine Stadt, die so mächtige Mauern hat wie Jericho. Was soll da schon so ein belagerungstechnisch unerfahrenes Nomadenvolk aus der Wüste anrichten gegen solche Mauern? Die Rahab, die hört die Geschichten von Israel, von ihrem Gott. Und im Gegensatz zu allen anderen, da reift in ihr eine ganz andere Erkenntnis. Für die Rahab wird klar, wenn dieser Gott das Meer geteilt hat, dann ist doch der Jordan kein Problem für ihn. Und wenn dieses militärisch völlig unerfahrene Volk die mächtigen Amoriter geschlagen hat, dann werden doch letztlich auch diese großen Mauern von Jericho kein Hindernis sein. Und auch wenn die Rahab in ihrer heidnischen Stadt gar nicht viel über Gott erfahren hat, sie weiß genug, um sagen zu können, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Auf der einen Seite ist es doch sowas von ermutigend. Die Rahab wusste eigentlich nichts über Gott. Und doch hat sie begonnen, eben an diesen Gott zu glauben, an diesem Gott zu vertrauen. Auf der anderen Seite ist diese Geschichte bis zu diesem Punkt aber auch sehr herausfordernd im Blick darauf, dass wir heute alles wissen, aber nichts mehr glauben. Nochmal das Spurgeon, wunderbar, wie er das wieder auf den Punkt bringt. Viele haben das ganze Buch Gottes vor sich und glauben doch nicht. Sie haben das Zeugnis von Tausenden seiner Heiligen und glauben doch nicht. Sie werden von lebenden Zeugen ernstlich ermahnt und dennoch glauben sie nicht. Aber dieses arme Weib mit ihren geringen Möglichkeiten von Gott zu hören, wurde gläubig. Hütet euch, dass sie nicht am Tage des Gerichts gegen euch aufstehe. Sie glaubte viel geringerem Zeugnis, als je einer von euch es hörte. Wie wollt ihr imstande sein, euren eigenen hartnäckigen Unglauben zu entschuldigen? Ich bitte euch, liebe Freunde, denkt daran. So eindrücklich. Die Rahab war bereit, auf dieses leise Reden von Gott zu hören. Sie hat nur so einen kleinen Stups gespürt, aber sie war parat, sich mit kleinen Schritten, ohne viel Wissen, auf den Weg mit Gott zu machen. Und das bringt mich jetzt zu einem dritten Punkt. Glauben hat praktische Auswirkungen. Ein klitzekleines Detail in ihrer Geschichte könnte vielleicht schon ein Hinweis darauf sein, dass nach ihrer Entscheidung für Gott nicht einfach alles beim Alten geblieben ist. Wir erfahren in der Geschichte, wenn man Josua 2 nachliest, dass sie Flachs auf dem Dach ihres Hauses trocknet. Aus Flachs hat man damals Leinen hergestellt, man hat Kleider draus gemacht, man hat es weiterverarbeitet. Und jetzt ist ja schon die Frage, warum sollte sie Flachs verarbeiten, um Geld zu verdienen, wenn sie ihren Lebensunterhalt auch als Prostituierte verdient hat? Sie war eine Prostituierte, das ist unumstritten in diesem Text. Aber durch die Macht dieses noch jungen Glaubens wurde sie ein neuer Mensch. Ihr früherer Charakter hat angefangen, sich zu ändern. Gott hat angefangen, an ihr zu arbeiten. Und vielleicht hat sie daraufhin eben auch schon beschlossen, ich werde in Zukunft mein Geld auf andere Art und Weise verdienen. Wie auch immer, eines Tages klopft es an einem Abend an ihre Tür und zwei Männer suchen einen Platz zum Übernachten. Auch wenn die Rahab sich vielleicht in der Zwischenzeit innerlich geändert hat, ihren Ruf in der Stadt hat sie natürlich erstmal noch behalten. Und da ihr Haus von dem her das einzige ist, das man ohne großes Aufsehen betreten kann, verwundert es auch nicht, dass diese zwei Männer ausgerechnet bei ihr klopfen. Denn diese beiden Männer, die da klopfen, sind eben die Kundschafter, die der Josua ausgesandt hat, um heimlich Informationen über die Stadt zu sammeln. Und ich vermute, es dauert gar nicht so lange, bis beide Parteien eine recht erstaunliche Entdeckung machen. Die Rahab merkt, dass diese beiden Männer aus Gottes Volk sind, die sie da im Haus hat. Dass die beiden genau den Gott kennen, den sie doch besser kennenlernen möchte. Und die Kundschafter auf der anderen Seite realisieren, dass es tatsächlich in dieser Stadt eine Verbündete gibt, die auch an Gott glaubt und auf ihrer Seite steht. Aber eben noch, bevor die miteinander so richtig ins Gespräch kommen können, klopft sie wieder an die Türe. Und diesmal stehen Soldaten davor. Ich habe es vorhin erwähnt, die Stimmung in der Stadt, die war angespannt. Und die werden alle Fremden, die da rein und raus gingen, vermutlich ganz genau beobachtet haben. Und nachdem er dem König von Jericho berichtet hat, dass zwei israelitische Späher sich bei Rahab aufhalten, da zögert er gar nicht lang und er schickt sofort Soldaten. Und noch bevor die Rahab an die Tür gehen kann, brüllen die ihr Anliegen schon laut raus. Die hämmern gegen die Tür und sagen, bring die Männer raus, die wollen unser Land auskundschaften, bring sie raus, wir wissen, die sind bei dir. Und die Rahab, die hat keine Zeit, lange nachzudenken. Aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die vielen kleinen Schritte, die sie bisher auf ihrem Glaubensweg gemacht hat, haben sie jetzt parat gemacht, den alles entscheidenden Glaubensschritt zu wagen. Eben diesen Glaubensschritt, den auch der Hebräerbrief erwähnt. Sie hat die Männer unter diesem Flachs auf ihrem Dach versteckt und sie hat damit ihr Leben aufs Spiel gesetzt für ihren Glauben. Denn wenn man diese Männer jetzt oben bei ihr im Versteck finden würde, dann wäre das der sichere Tod für sie alle. Und nachdem jetzt diese Männer versteckt waren, geht sie raus und sie sagt den Soldaten, ja, das stimmt, die beiden waren hier, ich hatte aber keine Ahnung, wer die waren. Sie sind aber schon wieder aufgebrochen und sie haben die Stadt verlassen. Wenn er sie schnell verfolgt, dann erwischt es sie noch. Noch so ein kleiner Denkanstoß für die kommende Woche, könnte man darüber nachdenken, darf man denn lügen oder nicht in so einer Situation? Einfach mal zu mitnehmen, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall, sie sagt ihnen, hey, die sind schon lange wieder weg. Und die Soldaten glauben ihr das und sie nehmen die Verfolgung auf. Die Gefahr ist vorbei. Die Rahab, die wagt einen mutigen Glaubensschritt, indem sie die Späher versteckt. Und es ist jetzt spannend zu sehen, was dieser Glaubensschritt noch alles nach sich zieht. Bevor die Rahab die Kundschafter sicher aus der Stadt schafft, so übers Fenster die Stadtmauer runter, handelt sie noch einen Deal mit ihnen aus. Sie sagt ihnen, weil ich euch versteckt habe, müsst ihr im Gegenzug, wenn er die Stadt dann irgendwann erobert, mich und meine Familie verschonen. Die Kundschafter sind einverstanden und sie vereinbaren ein Zeichen miteinander. Sie soll dieses rote Seil an ihr Fenster hängen und dann werden alle, die sich im Haus, wo dieses Seil hängt, verschont werden. Das ist ihre Abmachung. Und wenn man diese Geschichte vom Josua noch ein bisschen weiterliest, dann wird klar, es folgen noch ein paar kleinere und größere Glaubensschritte, bis es soweit ist, dass die Israeliten die Stadt erobern, die ganze Stadt in Schutt und Asche legen und die Rahab und ihre Familie, wie versprochen, verschonen. Wir erfahren weiter, dass Rahab danach ins Volk Israel aufgenommen wurde. Sie hat einen Fürst aus dem Stamm Juda geheiratet und ihr Sohn Boas ist auch im Stammbaum vom König David zu finden. Und damit steht die Rahab auch im Stammbaum von Jesus, wenn man mal nachlässt zum Anfang von den Evangelien, wo die Stammbäume kommen. Dort findet man den Namen Rahab im Stammbaum von Jesus. Zum Schluss, in dieser langen Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11, da finden sich viele Namen, hinter denen sich ganz spannende Lebensgeschichten verbergen. Geschichten wie die von Josua und Rahab, die Gott vertraut haben, die mutige, kleine, ganz rationale Schritte gewagt haben und die alle erleben durften, wie Gott daraufhin gehandelt hat. Und mit all diesen Geschichten, die wir dort finden, will uns der Autor vom Hebräerbrief Mut machen. Er will uns Mut machen, eben dem Vorbild von diesen Menschen zu folgen. Also ganz egal, ob du, wie der Josua vielleicht, schon immer zum Inventar hier von der Gemeinde gehört hast, oder ob du vielleicht eher wie die Rahab so weit weg von Gott warst, wie man es nur sein kann. Ganz egal, ob du schon lang mit Jesus im Leben unterwegs bist, wie der Josua, oder ganz neu, wie die Rahab. Ganz egal, ob es um einen ganz kleinen oder um einen großen Schritt in deinem Leben geht, um eine Entscheidung. Ganz egal. Der Grundsatz von damals gilt auch heute noch. Weil sie glaubten und Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Amen.